Puls.
Manchmal gibt es so Passagen, wo man sich an den Kopf fasst. Manchmal gibt es Passagen, wo man sagt, ja, okay, ich habe jetzt hier keine Blamage in dieser Passage, um es mal, ich glaube, Bo hat das mal gerappt. Und dann gibt es aber, wie gesagt, diese Punkte, wo es weh tut.
Schacht und Wasabi, der Deutschrap-Podcast von Puls.
Hallo Falk, wie geht's dir?
Gut geht's mir, Jule. Ich bin ein bisschen freudig erregt, oh Gott.
Oh, okay.
Das nehme ich zurück. Nein, es geht ja um nächste Woche. Wir sind ja in München beim Podcast-Festival und werden da live auftreten.
Ja, es ist unser erster Live-Auftritt 2020.
Und es gibt noch ein paar in diesem Jahr, genau.
Wenige Tickets. Man muss wirklich sagen, wenige, beeilt euch, Leute, weil langsam werden die Schotten dicht gemacht. Wir haben nur noch ein paar Karten, die könnt ihr kaufen. Wir haben die Links dazu in unseren Instagram-Profilen. Ihr könnt auf unser Insta gehen oder ihr geht auf Puls Podcast Festival und kauft euch dann Karten für Schacht und Wasabi. Nächsten Dienstag in München im Schlachthof. Um 19 Uhr ist Einlass, um 20 Uhr geht's los.
Super. Ansonsten followt uns, drückt die Glocke, folgt uns und wie es auf jeweiligen anderen Plattformen heißt, Hauptsache, ihr verpasst keinen unserer wunderbaren Podcasts. Und damit springen wir heute auch direkt in die Updates. Wir haben heute ein volles Programm. Deswegen fangen wir mal an. Jule, warum bist du so? Warum bist du jetzt freudig erregt?
Ich bin nicht freudig erregt. Ich musste gerade so ein bisschen erstmal Stress ausatmen. Also, falls ihr dachtet, Capital Bra und Dieter Bohlen ist eine Geschichte aus 2019, die sich dieses Jahr nicht mehr wiederholen wird. Habt ihr falsch gedacht? Es sieht so aus, als würde da was Neues kommen. Zumindest haben sich die beiden in Hamburg getroffen. Und man kann gespannt sein, ob es ein weiterer Banger aus dem Hause Bra Bohlen kommen wird.
Und ich habe halt gedacht, es gibt jetzt ein Joker Bra Album und jetzt gibt's Joker, Sherry, Sherry Lady, Alter, was ist...
Ja gut, der hat sich die Streaming-Zahlen nochmal angesehen von Joker Bra und Dieter Bohlen dachte sich, okay, scheiß mal auf Joker Bra.
Okay. Etwas anderes, wir haben ja letzte Woche über die Story von Puff Daddy in Stuttgart und der Kolchose gesprochen und jetzt hat mir meine Augen und Ohren innerhalb der Skateboard-Szene David Luther hat mir eine Geschichte zugetragen und zwar ist Puff Daddy wohl auch bei den Skatern in Stuttgart aufgetaucht, hat sich das intensiv reingefahren, fand das richtig fresh und hat dann auch mit denen Fotos gemacht und irgendwie auch Autogramme und so weiter und so fort. Also gar nicht so, also ich habe noch ein sehr klischeehaft gestaltetes Bild von Puff Daddy aus den 90ern, wo das der Feind des echten Hip-Hops war, weißt du? Und dazu gehört dann nicht, dass da jemand mal kurz bei den Skatern vorbeifährt und mal Hallo sagt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, deswegen bin ich auf gewisse Art und Weise freudig überrascht. Trotzdem hat er bisher alle Rapper überlebt, die irgendwie jemals bei ihm gesigned waren. Und wenn er sie nicht überlebt hat, dann überflügelt. Also irgendwas hat er. Und eine andere Sache, die mir jemand geschickt hat, der als Lehrer arbeitet. Er hat bestätigt, diese Mode Prognose, die da jetzt für 2020 ansteht. Also er hat in seiner Klasse wohl Schüler bereits, die Durags tragen, darunter auch Weiße. Also es ist wirklich ganz kurz vor der Diskussion, die dann jetzt da bald starten wird. Und er hat mir noch ein Schaufensterfoto geschickt, das sah auch sehr stark nach Baggies aus. Also es muss ein aktuelles Schaufenster sein.
Also hast du noch alte Baggies in deinem Schrank?
Ich habe noch alte Baggies, die will ich auch genau jetzt verkaufen. Ich habe das alles raussortiert. Doch, doch.
Wieso nicht verkaufen?
Ich bin antizyklisch, Alter. Nein, ich bin antizyklisch. Ich mache jetzt hier möchte jemand in Hamburg einen Hip-Hop-Flohmarkt machen. Ich werde dann da mit meinem gesammelten Krimskrams hingehen. Dazu zählen diese Baggy-Sachen. Das Einzige, womit ich leider nicht dienen kann, und es wird auch erst wahrscheinlich 2025 Trend,
ist das Gold von Rata. Das hast du leider nicht.
Nee, das sind die 6-fach XL-Shirts, die bis zum Knie gehen. Die kommen dann im Dipset-Revival. Da kann ich leider nicht, da kann ich nicht mit dienen.
Ich habe genauso eins zu Hause von Tupac.
Echt? Aber das ist doch ein Nachthemd, oder?
Ja, es ist, also ich habe es mir so cool als Kleid vorgestellt, aber es sieht einfach nicht cool aus. Sieht einfach aus wie so ein kleines Tönnchen.
Naja, das hat auch was vielleicht, ja, ich weiß schon mal ein Foto.
Nee. Ja, vielleicht bringe ich das dann, vielleicht komme ich dann mit diesem einen Shirt auch zum Hip-Hop-Flohmarkt und dann können wir tauschen oder so. Vielleicht stehen mir die Baggies besser.
Ja, aber dann bist du so ein kleiner, oh Gott, jetzt bist du so ein Hip-Hop-Sterntaler. Dann kannst du so, kannst du die Sterne vom Himmel fallen. Hm. Wie war das nochmal mit dem... Mit den Klischees so, wie geht denn nochmal, dein Vater ist ein Dieb, er hat dir Sterne vom Himmel geklaut, wow. So ein Zeugs, ne?
Ja.
Kommen wir mal zu einer Geschichte, die die letzten, ich würde mal sagen, 4, 5 Tage, wenn das hier jetzt online geht, ist es sowieso noch viel mehr Tage vergangen, aber die meine Timelines regiert haben. Du weißt ja schon, worum es geht, Jule. Hat es auch deine Timeline regiert?
Boah, so sehr wie nichts anderes letzte Woche auf jeden Fall, obwohl viel passiert ist.
Wovon sprechen wir? Wir sprechen vom aktuellen Spiegelcover. Ja, diese Zeitung, dieses Magazin hat noch so viel Relevanz, dass wenn es dann mal was über Hip-Hop schreibt, es bis zu uns ausstrahlt, was ich vielleicht in Teilen untertrieben finde, aber man muss ja auch mal was Sarkastisches sagen. Und einfach mal so für den Genuss habe ich mir überlegt, dass wir eine kurze, kleine textliche Zusammenfassung, also eine der Einleitung lesen, weil ich sie so fantastisch gestaltet finde. Und zwar ist dort die Rede von Moritz, einem 14-jährigen FFF, also Fridays for Future Kid. Supporter und 187-Fan. Und Moritz, also es wird dort das Leben von Moritz ein bisschen beschrieben und vor allem auch das von seinem Vater. Und Moritz wünscht sich ein 187-Konzertticket. Und weil er 14 ist, muss der Papa mit. Und der Text geht so: Deshalb musste Papa mit in eine Welt, die ihm fremd war und in der ihm sein Sohn nun immer fremder wurde. Der Vater stand hinten im Saal, vorn auf der Bühne rauchte dieser Alex einen Joint, nach dem anderen dazwischen Moritz. Hinterher saßen sie in der U-Bahn. Moritz schwärmte, wie geil das Konzert gewesen sei, wie echt die Stars, die das alles erlebt hätten, worüber sie rappten. Und der Vater fragte sich, wann genau es aufgehört hatte, dass sein Sohn ihn cool fand. Ja, also, das weiß ich auch nicht. Wie ging es dir erstmal jetzt grundsätzlich mit dem Artikel?
Also ich bin erstmal full front. Ich habe Blendle, das ist so ein Account, wo du so alle Zeitungen einfach gebündelt hast und du kaufst dir einzelne Artikel. Hier steht Lesedauer 22 Minuten. Ich habe irgendwie 38 oder so gebraucht. Was halt, also ich dachte, ich bin eigentlich eine schnelle Leserin, aber ich musste echt ein paar Passagen auch nochmal lesen. Es ist ein sehr langer Artikel erstmal. Ich fand den eigentlich, erstmal muss ich sagen, Props und erstmal ganz interessant. Auf der einen Seite, weil da chronologisch einfach abgearbeitet wurde, was ist im Deutschrap passiert und warum könnte Deutschrap, also diese Behauptung, Deutschrap, Zeitgeist, Gangsterrap und Gangsterrap erobert die Kinderzimmer und Jugendzimmer der Bürgerhäuser. Das so abgearbeitet mit Facts, wo ich mir dachte, okay, da ist ganz, ganz viel richtig gewesen, chronologisch sauber gearbeitet, hätte ich wahrscheinlich ähnlich erzählt. Und dann gab es aber trotzdem einige Spitzen, wo ich mir dachte, wow, dieses alte Thema, dass man sich denkt, man, soll dieser Artikel wirklich erklärend und verbindend sein oder soll er einfach nur mal wieder so dieses Kopfschütteln zeigen, dass die Eltern bei ihren Kindern haben und weswegen die Kinder die Kinderzimmertüre geschlossen halten, wenn sie Deutschrap hören? Weil da wurde so allgemein über Deutschrap gesprochen, es ist natürlich eher Gangsterrap gemeint, aber es wurde so, ich sag mal, alles chronologisch reingepickt, was in die Dramaturgie der Geschichte mit dem Ausgang, ja, im Deutschrap sind alle in irgendeiner Form Gangster.
Ah ja, Moment, reinpasst. Sie haben schon in der Mitte, ist schon eine Differenzierung drin, dass es nicht nur Gangsterrap gibt.
Ja, okay, aber ich finde, das ist, also für das, was ich habe es gerade gesagt, ich irgendwie, selbst wenn es nur 22 Minuten Lesedauer sind, das ist ein unglaublich langer Artikel. Es wurde deswegen auch Props, es wurde immer wieder differenziert berichtet. Trotzdem gab es für mich so einige Punkte, wo ich mir dachte, das ist halt am Ende von jemandem geschrieben, der nicht so in der Szene drin ist, auch wenn, und das muss man wirklich sagen, so diese alten Stolpersteine, wie zum Beispiel, dass eben nicht Kollega diese Auschwitz-Line gerappt hat auf JBG3, das war alles richtig, was schon mal, ganz ehrlich, ich habe viel Schlimmeres erwartet. Als ich das Cover gesehen habe, als ich gesehen habe, wie das durch die Medien ging, dachte ich, oh Gott, jetzt ist wirklich wieder so eine Abrechnung über 20 Seiten, die keiner braucht. Ich glaube aber, dass Also ich habe jetzt nichts Neues gelernt in dem Artikel, aber ich glaube, ich habe kurz überlegt, ob ich den meinen Eltern schicken soll, weil die Dramaturgie der Ereignisse ist verblüffend genau und verblüffend, ja, ich will jetzt nicht sagen neutral, es ist nicht neutral, aber es ist zumindest relativ nah an Neutralität geschrieben. Was sagst du dazu?
Also ich finde erstmal interessant, dass es eben diese Differenzierungen durchaus gab. Da wird zum Beispiel auch eingeräumt, dass es natürlich so eine Rebellenphase bei Kindern und Jugendlichen gibt, so wie bei demjenigen, der das da geschrieben hat, auch mit seinen Eltern so war. Man muss dazu wissen, bei Titelstories, bei Magazinen wie der Spiegel ist es ganz normal, dass da sehr viele Autoren zusammen ein Werk erschaffen. Es waren 13 Autoren, es ist also nicht von einem einzelnen Autor. Und manchmal weiß man nicht so genau, okay, wer oder wie soll man es auch wissen, wer hat jetzt was geschrieben, das ist da nicht individuell markiert. Manchmal gibt es so Passagen, wo man sich an den Kopf fasst. Manchmal gibt es Passagen, wo man sagt, ja, okay, ich habe jetzt hier keine Blamage in dieser Passage, um es mal, ich glaube, Bo hat das mal gerappt. Und dann gibt's aber, wie gesagt, diese Punkte, wo es weh tut, wo irgendwie Abscheu aus dem Text quält. Naja, also zum Beispiel wird da geschrieben, der Amerikaner A$AP Rocky brachte sogar das Kunststück fertig, einen Vertrag mit Mercedes abzuschließen. Wow. Also, ja, okay, er brachte das Kunststück zustande und dann geht's weiter, obwohl andere Rapper ganze Sternenflotten einfach so durch ihre Videos cruisen lassen. Also dieses Hin und Her erstaunt sein, aber gleichzeitig doch nicht und dieses da schwingt auch so ein bisschen so mit, ja, wozu eigentlich bezahlen, wenn diese Idioten das eh für lauter reinpacken? Also vielleicht ist es auch überinterpretiert.
Ich
aber
weiß nicht, ich finde die Stelle jetzt tatsächlich, also wenn man das jetzt von der Außenperspektive sieht, dann war das ja schon, wir haben auch hier im Podcast drüber gesprochen, wir haben auch drüber gesprochen, dass ein Flair sagt, er würde gerne gesponsert werden. Wann ist endlich die Zeit, dass Rapper gesponsert werden? Also ich finde, da kann man schon von einem Kunststück sprechen, da kann man schon drüber sprechen, obwohl es alle anderen halt umsonst machen. Klar, ich verstehe diesen faden Beigeschmack, der das hat irgendwie, so dieses, dass andere das einfach so machen, was so ein bisschen als haha, ihr Dummies, aber das, es wird ja auch von einem Kunststück gesprochen. So grundsätzlich die Stelle finde ich erstmal okay.
Ich finde es, wie gesagt, etwas komisch, was wie der Autor das aufbaut und wozu überhaupt zahlen, wenn man es für lau macht und nach hinten verliert der dumme Typ das dann eh, weil er im Knast gesessen hat. Das ist halt so ein bisschen, aber dann habe ich mir gesagt, okay, ich bin ja auch wahrscheinlich gar nicht die Zielgruppe. Ich glaube, wir sind viele von den Menschen, die auch wahrscheinlich diesen Podcast hören oder überhaupt die Rap begeistert sind, und zwar so richtig, die sind eventuell gar nicht die Zielgruppe. Und wer ist denn dann die Zielgruppe? Und dieser Text, der gibt uns da ziemlich starke Hinweise darauf. Wenn es denn heißt, deutsche Gangster-Rapper erobern die Kinder- und Jugendzimmer der Bürgerhäuser. Oder es geht um die Kinderzimmer des Bürgertums. Und an anderer Stelle heißt es, Rap ist eben das, was auch Kinder aus besseren Einfamilienhausvierteln heute so hören. Das heißt, wir haben es hier also mit einer Zielgruppe im Bürgerhaus, im besseren Einfamilienhausviertel zu tun. Diese Menschen sind adressiert, für die ist dieser Text. Und die Frage, die dann da gestellt wird, mit der ja auch sozusagen das ganze Magazin beworben wurde, ist im folgenden Satz zusammengefasst. Die Frage ist deshalb nicht, wie Gangster-Rap funktioniert. Das ist leicht dechiffriert. Das Rätsel lautet, was findet die Generation Greta daran? Und das ist für mich so der ganze Schlüssel zum Verständnis des Textes. Nämlich, während ich die erste Frage hätte, was ist dafür verantwortlich, dass Gangster-Rap eigentlich entsteht, dass der gemacht werden kann, dass diese Stories, dass die da sind, das sind ja gesellschaftliche Verhältnisse, die dafür sorgen, das wäre meine erste Frage, wird diese Frage genau nicht gestellt, im ganzen Artikel nicht. Und das ist natürlich, bringt mich zur Frage, warum? Und inzwischen komme ich zu einer einzigen Antwort, weil es die Besitzer der Bürgerhäuser nicht interessiert. Das ist denen einfach egal. Es interessiert sie nicht, solange es nicht ihre Kinder betrifft, weil darum geht das, nämlich um die Angst des Bürgertums, und da hole ich jetzt mal aus, die Kontrolle und damit die Macht über ihre Kinder zu verlieren. Darum geht der ganze Text.
Also so, ja, diese Überschrift auch mit dein Kind liebt mich, Digga. Und es wird immer wieder von diesem Vater, von diesem jungen Moritz, so ein bisschen dieser Kontrollverlust beschrieben, so dass er dann da auf dem Konzert steht und dann halt einfach so Dinge gerappt werden, wie, ey, du zählst hier nicht, du bist nicht wichtig, dein Kind hört auf mich am Ende des Tages. Und
genau, eine der ersten zitierten Zeilen in dem ganzen Text ist von 187, der heißt, ich kontrolliere eure Kinder, sie haben keinen Respekt vor euch. Ganz fett angestrichen, erstes Zitat so mäßig.
Wobei ich finde, also erstmal, das ist ja erstmal jetzt nichts Verwerfliches, dass natürlich das an Leute adressiert ist, die das tangiert, und das tangiert einen nur, wenn man selbst Kinder hat. Weil ich glaube, dieses Verständnis, was du jetzt hast, und das, den Wissenshunger, den du hast, den haben die meisten Menschen nicht. Und natürlich ist es so ein Rätsel, wo ich mir denke, das ist eine berechtigte Frage mal zu, also er erzählt dann eben weiter, dass der Sohn ihn auch fragt, warum der Vater denn jetzt kein R8 im Hof stehen hat, obwohl dieser gleiche Sohn freitags auf eine Fridays for Future Demo geht und wahrscheinlich dagegen demonstriert, dass Leute überhaupt Auto fahren. Und diese Doppelmoral, das finde ich tatsächlich auch einen interessanten Punkt. Und es wurde ja zumindest mal drauf eingegangen, es wurde später dann noch ein junges Mädchen interviewt, oder beziehungsweise es wurde dann erzählt, warum sie das hört und warum sie auch so eine Doppeldeutigkeit mit, sie geht dahin zu Fridays for Future und unterstützt das alles, aber sie hört halt eben auch frauenverachtenden Gangster-Rap, und wie grenzt sie sich davon ab? Und das finde ich tatsächlich erstmal für Menschen, die das überhaupt nicht interessiert, die diese Musik nicht hören, eine interessante Herangehensweise zu sagen, ich höre mir das erstmal an und frage erstmal, warum.
Auf jeden Fall. Und das Schöne ist, Spiegel Online heißt es ja nicht mehr, aber die ergänzen natürlich immer noch das gedruckte Heft. Und heute gab es, oder gestern, kann auch gestern gewesen sein, gab es ein Interview mit einem Jugendpsychologen, Soziologen, jemand, der sich eben genau dazu geäußert hat, wie gefährlich diese Texte für Jugendliche sind und was denn Eltern jetzt tun können. Und ich war sehr erstaunt, als ich dort lesen konnte, den Tipp, den ich auch schon seit 15 Jahren allen gebe, redet doch einfach mal mit euren Kindern darüber, indem ihr auch Fragen stellt, wie denkst du darüber, was glaubst du, warum das passiert, also diese ganze Rutsche, aber das trifft sich natürlich nicht sonderlich mit einer Verhaltensweise, nämlich dieser Ignoranz, von der ich eben schon gesprochen habe. Das passt nämlich nicht ganz zusammen. Und um das mal zu untermauern, dass Hip-Hop da auch nicht das einzige Phänomen ist, wo das zum Tragen kommt, also wo man das bemerken kann, kann man das nämlich breiter ziehen. Weil die Kontrolle, die sie über ihre Kinder nicht verlieren möchten und auch über diese Jugendlichen, die versuchen sie zu halten, indem sie diese Jugendlichen und diese Kinder infantilisieren. Das heißt, wirklich komplett zu Kleinkindern machen und nicht ernst nehmen. Und das sehen wir in so Themenbereichen wie Rezo, Greta, Kevin Kühnert. Und es ist immer dasselbe, so alt gegen jung. Und da werden auch gerne dieselben Argumentationen genommen. Was habt ihr schon geleistet? Werdet erst mal erwachsen, solange ihr die Füße unter meinen Tisch stellt, bla bla, ihr habt keine Erfahrung. All diese Sätze, die werden da gerne benutzt. Und es werden damit Themen weggeblockt und sich überhaupt nicht die Mühe gemacht zu verstehen, was diese Jugendlichen da interessiert. Natürlich Moritz mit 14, der in diesem widersprüchlichen beiden Extremen die Welt zu retten und sie gleichzeitig mit einem schnellen Auto umrunden zu können, steckt. Hier wäre es die Verantwortung des Vaters, der sich ja leider laut Autor schon genötigt sehen muss, überhaupt auf dieses schreckliche Konzert gehen zu müssen. Ja, es gibt nun mal diese schreckliche Welt, und vielleicht muss man sich für seine Kinder, wenn man die denn dann wirklich liebt, damit auseinandersetzen und auch mit diesem Kind wirklich auseinandersetzen und mit dem Kind darüber sprechen, dass es das gibt, weil wie sollst du es zur Hölle denn sonst verstehen? Also aber aufregen also, kann man sich gern darüber, aber mal helfen, wie wär's denn damit?
Ich verstehe, was du meinst, und in diese Einzelgeschichte da ist natürlich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen um beide Lager, dass beide Lager sich irgendwie identifizieren können. Entweder die Jungen, die Gangster-Rap hören und zu Fridays for Future gehen und sich mit dem jungen Moritz identifizieren, oder eben die Eltern, die sagen, what the fuck, was ist hier los und wieso muss ich auf ein Konzert gehen, wo jemand die ganze Zeit rappt, dass er dass die Polizei scheiße ist und dass Kiffen die einzige Lösung für alle Probleme ist. So, dass ich kann das schon verstehen. Ich finde aber tatsächlich, dass dieser Artikel journalistisch auf einem anderen Level ist, weil eben diese 13 Autoren dabei sind. Du hast also schon mal nicht diese Gefahrenquelle des Journalisten-Bashings, was man ja oft hat, was wir auch hier oft machen, wenn ein Journalist sich hinstellt und nur seinen Standpunkt erzählt, seine festgefahrene Meinung und halt dann ein Thema so klein nur beleuchtet. Und auch dieser Aspekt, dass dieser Moritz eben nur ein Teil dieses ganzen Artikels ist. Und ich meine, so das Motto vom Spiegel, sagen, was ist. Ich finde, ganz ehrlich, also dieser Thematik sich anzunehmen, auf so eine Weise, in so einer Größe und Fülle, hätte man, also da möchte ich erstmal jemanden sehen, der das besser macht, in Anführungszeichen, für dieses Publikum. Und ich finde, dass relativ viel gesagt wurde, was ist. Und es gibt wenige Passagen, die wertend sind, sondern man hört sich das an und man versucht, den Ist-Zustand zu beschreiben und dann ihn zu erklären mit Rap-Historik, wie hat sich das aufgebaut, wo fängt man an, wo hört man auf. Und das fand ich tatsächlich einen sehr, sehr starken Mittelteil des Artikels.
Also ich finde schon, dass dort wertende Passagen drin sind, die ich eben auch als unangenehm empfinde, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch mit die Passagen sind, die viele unserer Kollegen so die letzten Tage zum Granteln gegenüber dem Spiegel gebracht haben, ob es nun auf Twitter oder Facebook oder Insta war, wo man sich meiner Meinung nach über diese Passagen dann auch zu Recht aufgeregt hat. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass halt dieser Leser, also er wird in dem Sinne abgeholt, dass er erstmal unglaublich viel von diesem bösen Geschichten und so liest. Und natürlich fürchtet der sich dann da in seinem wohlhabenden Einfamilienhaus, Bürgerhaus viertelmäßig. Aber die Widersprüchlichkeit, die in seiner Angst steckt, das fände ich spannend, wenn man da mal einen Schritt weiter gehen könnte. Weil die Frage ist natürlich, woher kommt es? Warum herrscht da jetzt so eine Ignoranz? Und ich befürchte, dass man da mal sagen müsste, dass es einfach sehr bequem ist in diesem Bürgerhaus, wie das Leben da so läuft für diese Teile der Gesellschaft.
Ja.
Und dieses Idyll basiert halt auf, und das müsste man da mal sagen, auf einer lupenreinen Ignoranz und Egoismus beim Ausblenden der Realitäten von anderen schwächer gestellten Gesellschaftsschichten. Und da herrschen für die Bewohner dort zu oft einfach Klischees. Und die werden dann auch noch widersprüchlich dargelegt. Zum Beispiel gibt es die Passage in dem Artikel, da wird dann über die 187 Straßenbande geschrieben, dass sie 2017 bei einem Videodreh für den Hit Millionär Geldbündel in die Kamera hielten, bei denen im Standbild Zehner und sogar Fünfer zu sehen war. Punkt. Fünfer, Ausrufezeichen, extra mal nochmal hervorgerufen, die Empörung des Autors sozusagen, eben nicht die lilanen, von denen man angeblich die Taschen so voll hatte, also ne, die lügen ja auch noch. Und was man da nie vergessen darf, sind die Ausgaben. Raf Camora rappte mit Bones MC in seinem Song Krimineller, ich füttere fast über 100 Mäuler, das scheint nicht übertrieben, wenn man die Entourage sieht. Da ist so eine krasse Herablassung drin. Und außerdem habe ich das Gefühl, dass eigentlich egal ist, was Raff und die 187 machen. Die können es theoretisch dann nur falsch machen.
Nee, also naja, es wird ja
guck
schon
mal, die
auch,
können nicht mal richtig lügen und dann wollen sie angeben und dann
kurz,
doch nicht.
Es wird kurz danach gesagt, dass Raff in der Forbes ist, dass man ihm wohl glauben kann.
Ja, aber nicht 2017. Ja, dass man ihm wohl glauben kann, alleine diese
Ja gut, aber wir sind hier, also ich meine, sorry, wir sind im Deutschrap, hier wird mit Statussymbolen gespielt und hier wird mit Statussymbolen auch angegeben, die oft nicht da sind. Also da erstmal einen Grund, Skepsis zu haben und dann aber zu sagen, und das wird ja da auch gesagt, wie viel Raff Umsatz macht, was der alles, also da wird ja wirklich, ich sag jetzt mal, sind alles nur Schätzungen, aber diese Schätzungen fallen ja sehr zu seinem Positiven aus. Man
aber
spricht
wo
von seinen
ist der Unterschied? Wo ist der Unterschied zum Einfamilienhaus-Bürgertum-Bewohner? Der ist doch auch verdammt stolz auf das, was er sich erarbeitet hat. Der kauft sich doch auch seinen SUV und fährt damit durch die Stadt und findet das voll geil. Und weißt du, was ich nämlich vermute? Oder das ist jetzt keine generelle Aussage, aber ich befürchte, dass zumindest einer der Autoren hier und da in einer Passage, ich hatte da so ein bisschen den Eindruck, als würde da fast ein bisschen Neid, als der ganze Fuhrpark von Rolf Camorra beschrieben wurde, wie viele Autos der hat, im Detail, da habe ich so gedacht, okay, die hättest du auch gerne, oder? Das ist halt so, wieso kann dieser Assi, der nie zur Schule gegangen ist und meinem Kind erzählt, brauchst du auch nicht, mäßig, ja? Wieso kann der sich diese Autos leisten und ich muss mir die so hart erarbeiten? Das kommt noch hinzu.
Das ist jetzt eine Wertung deinerseits einfach.
Ja, natürlich. Ja. Es ist eine Interpretation. Ich habe das Gefühl, dass das so rüberkommt. Ich mag mich täuschen, aber das ist für mich nochmal eine neue Qualität, weil bisher habe ich immer gedacht, bloß weg diese Assis, ja, mit denen will ich nichts zu tun haben. Aber diese Neidkomponente, die fällt mir hier jetzt tatsächlich so das erste Mal auf.
Also ich will jetzt auch nicht irgendwie blind diesen Artikel verteidigen. Man muss auch sagen, der Spiegel zündelt auch, seit dieser Artikel draußen ist, so ein bisschen. Es kam jetzt gestern über den Insta-Account vom Spiegelmagazin noch so eine Umfrage raus, die heißt Rappers Wortschatz, wo eben gezählt wurde, welche Worte wie oft benutzt werden, Häufigkeit ausgewählter Begriffe und Synonyme in den Top 100 der Deutschrap-Jahrescharts. Was Jan Kawelke schon sehr treffend dazu formuliert hat, war eben dieser Gedanke zu sagen, ja okay, ihr habt jetzt hier Worte wie Bitch, High, Shot, Cash, Money, Bro, Rolex, Scheiß und Negro und sowas gesammelt als Worte. Aber das sind natürlich alles Worte, ihr habt die gezählt, die ihr zählen wolltet. Und ich verweise hier mal gerne auf einen Puls-Artikel, den haben wir schon mal er kam 2015 raus, wir haben den auch schon mal hier im Podcast besprochen, wo es eben darum geht, mal den tatsächlichen Wortschatz zu zählen. Und da merkt man, okay, das geht ja nicht nur um die Worte, die alle benutzen, sondern es geht vor allem um die Worte, die alle nicht benutzen und nur ein paar wenige benutzen. Und da wurde ja schon attestiert, dass beispielsweise größere Rapper wie Kollega war da mit dabei, aber auch ganz viele andere Rapper, die einen Wortreichtum haben, der weit über den von Goethe zum Beispiel hinausgeht. Und da muss ich schon sagen, okay, das ist jetzt, die Story kam raus, sie hatte krass viel Aufsehen und jetzt danach noch sowas hinterherzuwerfen und zu sagen, schaut mal, die ganzen Rapper, die sind nicht mal sonderlich schlau, weil die benutzen alle die gleichen Worte und Cash Money Para wurde 173 Mal benutzt, haha. Das ist natürlich schon, also das Spiegel, sorry, also da einfach übers Ziel hinausgeschossen so. Gute Idee, leider nicht gut umgesetzt.
Ich glaube, der Trigger besteht auch ein bisschen darin, dass, also die Ignoranz, die ich schon beschrieben habe und so, das hängt halt damit zusammen, dass die Leute auch ungerne so unangenehme Wahrheiten überhaupt erfahren möchten und dann auch noch die Konsequenzen ziehen müssten. Da haben die nicht so richtig Bock drauf, was ja auch irgendwie nachvollziehbar ist. Trotzdem, wir sehen das bei sowas wie Fridays for Future, wo Leute es gut finden, dass demonstriert wird oder 75% der deutschen Bevölkerung sagt, ja, wir müssen was machen, aber trotzdem gehen die SUV-Verkaufsraten hoch und keiner macht was. Also es soll halt der andere was machen und das erinnert mich ein bisschen, Ende letzten Jahres gab es diese Umweltsau-Diskussion und da ging es auch darum, dass sozusagen die Oma als Umweltsau beleidigt wird, ja, und die hat ja, aber ja, die hat das Land hier ja wieder mit aufgebaut, wobei das, egal, können wir jetzt über Jahreszahlen streiten, aber das wurde dann immer gesagt, ja, die hat doch was Gutes getan. Ja, hat sie, und sie ist eigentlich auch gar nicht das direkte Problem, aber wir können schon gar nicht darüber diskutieren oder reden, weil man vorher schon so blockt und ignorant ist, und das kommt für mich halt so ein bisschen in diesem Artikel rüber. Man muss, aber eigentlich mag man sich nicht so richtig damit beschäftigen, man möchte es lieber verurteilen. Und was ich daran interessant finde, ist, dass sie halt sich nicht fragen, woher kommt es, sondern sie wollen nur verhindern, dass ihre Kinder davon betroffen sind. Wir sind längst im Kinderzimmer, wie sie ja auch wissen. Und da kriegt ihr uns auch nicht mehr weg. Mhm. Das ist schon mal Problem Nummer eins. Und es heißt aber für mich auch, dass dort keine Solidarität herrscht. Amüsanterweise nicht mal Solidarität theoretisch mit ihren eigenen Kindern, weil dann würde man sich vielleicht ernsthaft damit unterhalten, das will man aber nicht. Und der Gag für mich ist der Hip-Hop-Treppenwitz der gesellschaftlichen Historie ist, dass genau diese Einstellung zu den Rappern führt, die man jetzt fürchtet und von denen man sich bedrängt fühlt. Und da fällt mir einfach nur ein, alles kommt zurück wie eine Frisbee.
Ja.
Ja.
Mann, ich frage mich halt die ganze Zeit, ist es die Aufgabe überhaupt von Eltern? Also ich finde es ja schön, dass heute alle so mega interessiert sind, ihre Kinder verstehen wollen, vielleicht auch, weil man selbst das Trauma erlebt hat, dass die Eltern, mein Vater war jetzt die letzten Tage da und der hat halt auch nochmal erzählt, wie seine Eltern das alles boykottiert haben, wie wichtig ihm das ist und weswegen er auch unseren Podcast hört und halt will, er will das verstehen so, weil er damit aufgewachsen ist, dass er seine Musik nie hören durfte im Beisein seiner Eltern und so. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, das ist natürlich ein Culture Clash. Und auch mein Vater steht manchmal kopfschüttelnd neben mir und schaut mich ratlos an und denkt sich, was läuft hier gerade? Und vielleicht verurteilt er das nicht krass, aber ich sehe, dass er es nicht ganz versteht. Und ich weiß auch nicht, ob seine Aufgabe ist, es richtig durchschauen zu müssen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen...
Nee, aber den Kontakt zu dir zu suchen.
Ja, ja.
Das ist es doch, worum es geht. Ihr könnt, also er kann es hinterher immer noch schlecht finden, aber dass ihr beide euch darüber unterhaltet, sagt ja viel mehr aus. Also es geht ja um die Beziehung, die ihr habt. Er ist interessiert an dir, er möchte wissen, wie du denkst. Also er ist halt interessiert an deiner Person und das heißt, wenn er sich mit Hip-Hop beschäftigt, beschäftigt er sich eigentlich mit dir.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber man kommt ja trotzdem irgendwann an den Punkt und das ist tatsächlich was, egal wie sehr er sich interessiert, er versteht es teilweise einfach nicht, egal wie sehr er es verstehen will.
Und muss er auch nicht, aber es geht darum, es geht ja nicht darum, dass er versteht, ob Alex mit den Joints rauchen und so weiter, wie das jetzt wirklich gemeint ist, sondern es geht ja darum zu verstehen, wie du das siehst. Und wenn er den Eindruck bekommt, ja, dass du dazu eine sachliche Haltung hast, die ihn jetzt nicht, also es geht ja um seine Furcht, dich zu verlieren und dass du Dinge tust, die dir schaden. Er möchte ja nur das Beste für dich. Und das ist, was er erfahren muss, nichts anderes.
Also der Vater jetzt in diesem Artikel, der sich aufopfernd dieses Video ansieht und skippt und Pause macht und schaut, ob unter den Fünfern wirklich nur Fünfer dabei sind und nicht versteht,
das ist auch geil,
nicht versteht, dass man mit Lila nicht tickt, sondern dass das Geld auf jeden Fall kleines Geld ist. Das wäre so geil, wenn du einfach auf der Straße bist und sagst, ich kann nicht wechseln, Bruder, ich habe leider nur
Lila. Es ist wie an der Tanke, da könnt ihr auch kein Weed kaufen.
Es wird sich hier nur an Großgeldverbot gehalten in Deutschland. So. Und es darf nicht mehr mit 500 Euro bezahlt werden.
Nein.
Nee, aber ich finde, das ist tatsächlich auch schon eine Form des, und auch, dass der Vater sagt, okay, das ist ein bisschen lächerlich, dass mein Sohn nicht bei mir stehen will beim Konzert, weil der kommt gar nicht ohne mich hier rein, aber dann gehe ich halt mit. Das ist, finde ich, tatsächlich, egal wie schulterzuckend der daneben steht und nicht weiß, was los ist, auch schon eine Form von einem Interesse, das er vielleicht von seinen Eltern nicht so kannte.
Ja, ich will auch gar nicht, das ist ja nur beschrieben, der Vater hat das, ich weiß nicht, ob der Vater das selbst geschrieben hat oder ob er Beobachter des Vaters war. Ich will da auch niemanden verurteilen, der da straight drin ist. Ich würde für viel mehr Offenheit plädieren und diese, guck mal, die arrogante Selbstverständlichkeit, mit der ich hier so das in Teilen zerforke, ist ja nur die Spiegelung der Arroganz, die ich da erlebe. Wenn da eine offene Sachlichkeit herrschen würde und nicht einfach per se immer alles nur Scheiße gemacht werden würde, dann wäre ich auch viel freundlicher und handsamer. Und vielleicht ist es ein Fehler von mir, weil ich von Anfang an handsam sein sollte und bitten sollte um Verständnis, aber nach so vielen Jahren des Werbens denke ich mir halt so, ey, also wenn ich ganz ehrlich bin, stört mich dieser Spiegeltitel überhaupt nicht. Ich habe ja gesehen, wie alle Kollegen durchgedreht sind und habe mir so gedacht, weil wir sind längst in diesem Kinderzimmer und mir ist das egal. Ja. Irgendwann sind die sowieso nicht mehr da und die Kinder, die damit aufgewachsen sind, die sind dann hoffentlich, das ist meine Hoffnung, die sind sensibilisierter dafür, diese Problematiken zu sehen. Ich befürchte jetzt schon, dass das nicht so ist, aber zumindest an denen arbeite ich, wenn überhaupt. Und ein paar, die ich irgendwie noch retten kann, keine Ahnung. Boah, klinge ich paternalistisch. Sorry.
Help.
Ja, das ist meine Mission.
Ja, Falk, dann lass uns doch, wenn wir schon, dieser ganze Artikel ist ja zumindest, also er ist nicht nur über 187, aber er ist 187-lastig und deswegen könnten wir eigentlich gleich zu Bones kommen, der sich mit Flair einen weiteren Schlagabtausch geleistet hat. 2020.
Was war da los? Ich habe das gar nicht mitgekriegt.
Also es ging wieder hin und her auf Instagram, es wurden wieder, also Mr. Rap sagt immer, der Krieg der Emojis. anders kann man es eigentlich nicht beschreiben, weil es sind immer nur, es sind keine Punches oder so, sondern es sind meistens nur irgendwelche Emojis, die hin und her geschickt werden via Insta-Story oder Kommentare. Aber Bones hat eine Ansage gemacht an Flair und meinte so, hey Flair, dein Album kommt ja am 14.02. Jizzes bringt da auch sein Album, verschieb's doch mal besser, weil sonst wirst du ja eh nicht auf der 1 landen. Und Flair hat, ich will jetzt nicht sagen, darauf reagiert, weil man muss ja schon sagen, es ist eigentlich Tradition, was jetzt wieder passiert ist. Flair hat sich dazu entschieden, sein Album zu verschieben. Ob das jetzt mit Bones Ansage zu tun hat oder er einfach Flair ist. Er meinte dazu auf Instagram nur als Erklärung, dass er eben noch nicht fertig ist und er will, dass es perfekt ist, was halt immer so Classic Flair einfach, dieser Move zu sagen, ich möchte es einfach nochmal anders machen. Ich wäre auch mal gern Mäuschen und würde sehen, was dann da noch alles passiert, weil ich glaube tatsächlich, dass Flair super viel wieder umwirft und neu macht. Also ich glaube, hier geht es nicht um ein paar Abmischungen, sondern der schmeißt dann irgendwie, der erfindet sich neu und dann ist irgendwie alles, was gestern war, nicht mehr so cool oder passt nicht mehr so gut rein. Sind natürlich alles nur Mutmaßungen, aber so wie sich dieser Arbeitsprozess bei Flair anhört, könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt wirklich gar nichts mit Jizzes und dem der Veröffentlichung am Valentinstag zu tun hat, sondern eher mit Flairs Entscheidung eben. Und dann sind wir eigentlich auch schon bei anderen Entscheidungen, die Flair angehen, weil Flair hatte ja dieses sehr aufwendige Unterwasser-Shooting.
Ja, das 12.000-Euro-Cover.
Genau. Man hat es auch gesehen, wir haben es hier gehabt von der begnadeten Katja Kuhl. Man sollte ihr auch auf jeden Fall auf Insta folgen, weil man sieht schon vorher immer so Settings, wo man sich denkt, ah, was könnte daraus werden? Und da habe ich eben auch gesehen, dass die beiden im Schwimmbad waren oder im Hallenbad. Und da wurde ein Bild geschossen. Das sollte eigentlich wahrscheinlich geplant auch irgendwie Albumcover werden. Wurde dann, ich will es nicht sagen zerrissen, aber die Leute haben sich mit Memes und Kommentaren ein bisschen über dieses Cover lustig gemacht.
Ja, das jetzt ist mir letzte Woche aufgefallen. Meine Timeline war voll mit Flair in Wasser. Ob nun Ariel die Meerjungfrau, Patrick und Schwammkopf oder irgendwelche anderen Wassersettings.
Nirvana,
ja, Swimmingpool.
Genau.
Ja, genau.
Das Flair dann also, auch selbst gepostet hat. Also
eigentlich ja ideal, weil das ist ja etwas, was theoretisch jeder Rapper, ja vielleicht nicht jeder, aber so nach der Devise, wenn das halt rund geht, dann erreichst du ja Massen von Leuten so. Meinst du, das hat ihn vielleicht genervt?
Ich kann es nicht einschätzen bei Flair, weil ich mir immer denke, ey, wieso sollte der so früh, ich meine, das ist jetzt auch nicht das erste Albumcover, das sich geändert hat bei Flair. Der weiß einfach, wie man Promo macht und wir reden hier drüber. Also wahrscheinlich läuft alles nach Plan für Flair. Und ich glaube nicht, dass der einen Monat vor Albumveröffentlichung oder sogar noch vorher sein Albumcover schon preisgibt. Also meine Mutmaßung ist, dass es ein Bild aus dem Shoot ist. Das ist aber krass noch, ich meine, Flair hat ja auch ein heftiges Artwork so. Ich glaube, dass da was krasses.
Welches Cover meinst du denn jetzt gerade?
Also ich meine das Flair unter Wasser in mit Goldkette Cover.
Wo hinten das Brandenburger Tor ist.
Oh Gott, was?
Ja, es gibt so ein Cover, wo er im Wasser steht und hinten ist das Brandenburger Tor und ich hatte so einen Moment, so das, eine Pen-and-Pixel-Ästhetik aus Südstaaten-Rap.
Nee, ich meine das, wo er so mit einer schwarzen Bomberjacke unter Wasser ist, das ist auch noch auf Instagram, wo so Blasen um ihn rum
mit
sind.
Luftblasen?
Und, genau, Luftblasen.
Ah, okay, ja, das sind glaube ich die allerersten Bilder aus der
Reihe.
Katja Kuhl Session, ja.
Genau, ich glaube, dass das alles nur so drumrum ist und dass da ein krasses Artwork aus diesem Shooting kommt. Man muss ja aber auch dazu sagen, Katja Kuhl hat auch schon mal gesagt, dass sie schon mal für Flair ein Covershooting gemacht hat, extra dahin gefahren ist und er sich danach entschieden hat, dass es doch leider nicht dieses Cover wird.
Flair ist jemand, der den richtigen Moment auch abwartet, der Stimmungen analysiert und ich glaube, wenn die Stimmung nicht so ist, wie er Bock drauf hat oder so, dann hat das natürlich wieder einen Einfluss auf ihn, also sprich neue Impulse zu bekommen, neue Sachen zu machen. Ich glaube ihm das auch schon, dass er sagt, hier, ich muss jetzt mal einen neuen, freshen Style noch machen. Das ist das Los auch von Perfektionisten, muss man mal so zugeben, die einfach Schwierigkeiten haben, sich selbst glücklich zu machen. auf gewisse Art und Weise. Also die stetig und ständig an der Perfektion arbeiten. Und es gibt ja manche Rapper, die das dadurch durchbrechen, indem sie dann sich ganz harte Grenzen setzen. Also zum Beispiel mal das Freunde der Sonne-Album von Savage und Illmatic basierte darauf, dass sie sich ein Wochenende einsperren und alles, was sie an dem Wochenende produzieren, ist dann das Album und fertig. Und da gibt es dann nicht mehr so viel Spielraum, um genau dieses Element zu killen. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei Flair auf jeden Fall auch wichtiger Bestandteil seines künstlerischen Schaffens ist.
Ja, wobei ich finde, das, was rauskam bei Flair, ist bis jetzt alles so, also man merkt den Perfektionismus und es ist alles in sich so stimmig, dass ich mir immer denke, jeder Künstler muss es beurteilen. Natürlich kann man bei Flair sagen, okay, vielleicht bräuchte der mal irgendwie so einen Notfallschirm, den irgendjemand anders für ihn zieht, dass da nicht irgendwie 30 Albumcover entstehen. Aber ich denke mir auch, es gibt so viele Albumcover, wo du dir denkst, Mann, das hat gar nichts mit dem Thema zu tun, was soll das hier, bitte nicht nochmal. Und da muss man ja bei Flair schon sagen, so ey, von dem ursprünglichen Titel jetzt zu Atlantis, Wasser, okay, das ist jetzt komplett Wasser, kann ja auch sein, dass der Albumtitel nochmal geändert wird und wir deswegen halt kein Wasser-Theme mehr haben und deswegen macht es keinen Sinn, dass er da wie Flipper durchs Meer springt. Und dann finde ich, kann man das schon nochmal, also ich will jetzt Flair, ich verteidige Flair schon wieder, aber ich denke mir halt immer so, da ist was dahinter und ich finde bis jetzt alles, was der gebracht hat an Albumcovern so stimmig und er hat ja auch immer wieder irgendwie in bestes Albumcover und so ein Shit, immer wieder wurde er da erwähnt und das nicht ohne Grund, deswegen glaube ich, okay, vielleicht muss man dem Guten noch ein bisschen Zeit geben für dieses Album. Es ist auf jeden Fall promotechnisch schon wieder Top-Leistung.
Eine Sache, die ich daran spannend finde, ist ja die Vorstellung in der Comic-Welt, zum Beispiel bei DC Comics, so Superman, Batman, da gibt's Erde 1 und Erde 2. Und auf Erde 2 finden ähnliche Superhelden in Parallelzeituniversen statt und erleben andere Geschichten. So kannst du einfach dir ausdenken, dass der anders aussieht und ein bisschen anders agiert als jetzt auf Erde 1. Und wenn ich mir jetzt sowas vorstelle, dass jedes Cover, was Flair mal gemacht hat oder jedes Album, was er mal angekündigt hat oder ein Song, der nicht gekommen ist, was wäre, wenn der gekommen wäre? Also solche ja. Hip-Hop-Geschichten sich auszudenken, ist durchaus auch lustig. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe letztens erfahren, dass es theoretisch einen Remix mit Nas von Gimme the Loot von Notorious B.I.G. gegeben hätte, boah, wenn Nas nicht zu müde gewesen wäre und im Studio eingeschlafen wäre. Und das sind dann so...
Oh damn, sowas darf man nicht wissen, ey. Das fuckt einen richtig ab.
Ja, aber gleichzeitig ist es auch, also das ist schon, sowas gehört für mich zu diesen hunderttausenden Hip-Hop-Geschichten, die es irgendwie interessant machen. Und Flair ist halt jemand, der da auf jeden Fall ordentlich jedes Jahr abliefert. Vielleicht hat es aber auch eben einen etwas anderen Hintergrund, da könnte uns ein anderer Künstler vielleicht einen kleinen Hinweis drauf geben. Und zwar hat Samra letzte Woche ein Statement veröffentlicht, in dem er Folgendes schreibt: Mir war es immer wichtig, authentisch und ehrlich zu sein. Ja, also das, the realness, das, was Flair sich ja auch auf die Fahne schreibt. Und dann schreibt er aber dahinter, authentisch und ehrlich zu sein, Bindestrich offen zu sein. Doch ich habe das Gefühl, als würde ich mich selbst gerade erst kennenlernen. Mache ich immer noch Popmusik? Fragezeichen. Ist das jetzt urbane Musik? Beides? Nichts davon? Für mich ist es meine Musik. Musik, mit der ich mich am besten ausdrücken kann. Danke für jeden Schritt, den ihr mit mir geht. Alles, was zu Ende geht, macht Platz für etwas Neues. Freitag geht es endlich los. Was ich daran sehr spannend finde, ist nämlich dieser Punkt, viele Künstler haben manchmal Schwierigkeiten, das zu übersetzen, also was ich damit meine, ist verständlich machen für ihre Zuhörer, nämlich dass ein Künstler ja in einem stetigen Fluss, da sind wir schon wieder bei Wasser und Atlantis und Drip, der befindet sich in einem stetigen Fluss, lernt neue Sachen, neue Impulse kennen und die bereichern ihn. Es ist ja nun mal sein Beruf, er setzt sich ja einen ganzen Tag mit dieser Materie auseinander, während seine Fans noch andere Sachen zu tun haben und eher Musik halt nur hören, aber selber nicht machen. Und dieser Erfahrungshorizont, den er da hat, der erweitert sich natürlich. Und dass der dann irgendwann vielleicht auch mal Dinge über sich selber lernt oder erfährt oder die er gut findet, die anderen nicht passen, das passiert.
Ja, außerdem Samra ist vor einer Woche 25 geworden. So, das ist, finde ich, eh, also ich weiß nicht, ob das jemals aufhört. Also ob du jetzt sagen würdest, das, was du vor einem Jahr gemacht hast, da warst du jemand anderes. Aber mir geht's auf jeden Fall so, dass die letzten 5 Jahre habe ich mich so krass verändert. Ich meine, wir machen den Podcast jetzt auch schon irgendwie 3 Jahre. Das ist auch schon so, dass ich mir denke, ey, wenn ich mir da die ersten Folgen anhören würde, was ich da gesagt habe, habe ich mich um 180 Grad gedreht einfach. Und ich glaube, dass das für einen Künstler noch viel krasser ist, weil die Leute ja super viel in deine Person und in deine Worte interpretieren und dich sehen. Und wenn du dann dich so reflektieren musst, selbst auch mit dem Druck, dann finde ich es echt groß, auch zu sagen, ich lerne mich gerade erst selbst kennen. Sorry, ich kenne mich noch nie mal selbst richtig.
Und da sind wir aber in einer verrückten Abbiegung, weil darüber haben wir hier auch schon mal gesprochen, nämlich dieses, wenn man dann, je älter man in den 20ern wird, die 30er beginnen und so, die Prioritäten verschieben sich halt. Kind, Frau, Haus, Arbeit, ja, solche Sachen sind der tägliche Ablauf und dann hat man nicht mehr so viel Zeit für kulturellen Scheiß und die Rapper, deren Job ist kultureller Scheiß und dann kann da schon mal die Schere auseinandergehen und dieses Verlangen an den Künstler, sich zurückbringen zu lassen, an den Ort des größten jugendlichen Spaßes, als man diesen Rapper kennengelernt hat, ist zwar nachvollziehbar, aber das ist halt der Unterschied. Und du hast gerade gesagt, dass Menschen sich weiterentwickeln und lernen. Ich glaube, das tun sie hoffentlich alle bis ans Ende.
Ja.
Ich befürchte aber, und das fällt mir immer wieder sehr extrem auf, dass gerade das Kulturelle, mit dem ich mich auseinandersetze, mich intellektuell bereichert und mich menschlich bereichert, weil es mich überhaupt über Sachen nachdenken lässt. Wenn ich das Kulturelle aus meinem Leben rausnehme und da ziemlich stehen bleibe und eigentlich alles nur noch im Grunde aus der Befriedigung meines Arbeitgebers, meiner Frau und meines Kindes und dann vielleicht meines Egos, keine Ahnung, besteht im Sinne, dass ich vor meinem Nachbarn mit dem neuen Rasensprenger Deluxe angeben kann oder so, dann ja, ich beschreibe das jetzt extra so,
ja.
Dann kann ich mir vorstellen, dass man, also die Welt wird dann einfach sehr, sehr klein, auch das kann ich nachvollziehen, aber das ist etwas, ich käme damit überhaupt nicht klar. Ich brauche verrückte, bescheuerte, kranke Idioten, die mir Dinge vormachen, über die ich dann nachdenken muss und bei diesem Nachdenken bleibe, also zumindest das ist meine Hoffnung, bleibe ich nicht stehen und ich glaube tatsächlich, das ist das Allerwichtigste. Menschen müssten viel mehr Zeit für Kultur haben und sich damit auseinandersetzen. Dann kämen auch nicht so diese Zwischentöne im Spiegelartikel zustande. Oh, fuck.
Ja, schön. Ja. Du wirst richtig so ganz ungewollt pathetisch.
Ich bin richtig
heute
drauf, Alter. Kommen wir mal kurz zu einem Update. Wir haben das mal aufgeteilt, weil es so viele Updates war. Wir haben hier über Enno und Nimo gesprochen. Die haben sich inzwischen nicht nur vertragen, die haben auch einen Song gemacht, der heißt Kommunikation. Der Titel könnte straight aus einem 90er-Jahre-Deutschrap-Song stammen. So Kommunikation, alles ist positiv, positiv oder irgendwie sowas. Aber sie haben ja recht. Und es ist nicht nur Gangster-Rap ist kacke, wie wäre denn vielleicht mal ein Spiegelartikel darüber, dass Enno und Nimo sich vertragen haben, ihre Differenzen ausgeräumt haben. Vielleicht ist das auch ein Positivbeispiel für Moritz. Hi Moritz, übrigens Grüße, schreib mir, wenn du irgendwie ein paar Tipps oder sowas brauchst.
Falls du eine Begleitperson für 187 brauchst, Falk geht mit dir mit.
Ich würde mitgehen. Oh Gott,
wie so ein Creep, Alter.
Ja, Mann. Ich würde mitgehen und sagen, yo, was geht ab, Digga?
Oh Gott. Das ist so
unangenehm.
Da
sind wir auch gleich bei den Konzert zu Besuchenden, nämlich der 187 Straßenbande in der Form von Jizzes. Wir haben hier gesprochen über die Fotos eines abgefackelten Polizeiautos. Es ist jetzt Realität. Das Video existiert. Man kann dabei zusehen, wie dieser Wagen überrollt wird mit einem Monster-Truck, auf dem Jizzes steht. Jizzes hat einen Flammenwerfer und also so richtig übertriebener 80er Actionfilm-Scheiß. Und kleine Nebenstory: Angeblich hat ein Polizist Jizzes angehalten, um ihm Props für das Video zu geben. Ich würde mir aber trotzdem Sorgen machen, weil das heißt einfach, die Polizei weiß immer, wo du bist und es macht nicht so richtig Bock, glaube ich. Ich glaube das.
Okay, wir hatten es vorhin von großen Deals, die leider nur sehr spärlich von Rappern an Land gezogen werden. Jetzt muss man aber sagen, dass Shireen David diese Woche bekannt gegeben hat, dass sie das Gesicht für die Adidas Superstar-Kampagne ist, die jetzt im Sommer kommt. Also sie ist so der Marken-Ambassador für Adidas Superstar. Das ist ein Riesendeal, das ist ein Riesending. Ich weiß nicht, ob ihr so diese ganze Beyoncé-Sache mitbekommen habt. Die hat ja auch vor 2 Wochen eine eigene Kampagne gehabt mit Ivy Park, wo sie das Gesicht für war. Aber klar, das mit Shireen ist jetzt noch ein bisschen kleiner, aber es ist trotzdem ein großes, großes Ding. Sie hat es auch so bekannt gegeben und wenn wir es vorhin hatten von, es ist schwer irgendwie als Rapper das an Land zu ziehen, dann erstmal Props an Shireen David, Alter.
Also, wir werden jetzt hier nicht ausdiskutieren, das haben wir nämlich schon mal so mäßig gemacht, ob sie jetzt Rapperin oder eher Sängerin ist. Da haben wir unterschiedliche Meinungen zu, so oder so, so halb unterschiedliche und ist auch gar nicht so wichtig, weil Fakt ist einfach, dass sie jetzt diesen Deal verkündet hat. Sie ist das offizielle deutsche Gesicht für die Adidas Superstar-Kampagne 2020. Und also ich verstehe das so, weil das war ehrlich gesagt vor, ich glaube, 15 Jahren war das genauso. Da gab es dann eine weltweite Kampagne für den Adidas Superstar und da wurden lokale Repräsentanten gesucht. Das ist dann sie für Deutschland. Und der Trigger für mich, aber hier drüber zu sprechen, ist nämlich der Schuh selber. Kennst du den Superstar, den Shell Toe Adidas?
Ja.
Kennst du das Modell? Sagt dir das was?
Ich habe den sogar.
Echt?
Ja.
Warum?
Ich habe den, das war einer der ersten Schuhe, die ich als Kind, weil meine Eltern haben mir keine Sneaker gekauft, aber mein Vater ist ja schon immer so im Basketball gewesen. Und der beste Freund von meinem Vater hat auf jeden Fall gesehen, was da, wie hart mein Struggle ist mit den Schuhen. Und dann hat er mir die
Wie meinst
Weihnachten,
du dein Struggle? Auf dem Court?
Ja, ich hatte die ganze Zeit nur so blöde Filzschuhe von irgendwelchen Waldorfschulen. Und dann hat der mir einfach, ich weiß noch so, blau und, die waren weiß und die Streifen waren so blau, metallic, glitzernd, so holographisch. Ja, es waren einfach die freshesten Schuhe, die ich je besessen habe. Hands down, es ist so.
Das ist auch ein klassischer Basketballschuh. Und dieser Shell-Toe, also der Muschelzeh, der vorne drauf ist, das ist ein Gummischutz extra für die Zehen beim Basketballspielen. Und der ist 1969 erfunden worden und dann eben speziell dafür. Und einer der ersten, der sich da drauf gestürzt hat, war Kareem Abdul-Jabbar, eine Basketball-Legende. Und nach ein paar Jahren haben dann ungefähr 75% der Basketballer, der Professionellen in den USA, diesen Schuh getragen. Und so ab Mitte der 80er kommt dann Run-DMC ins Spiel, weil die haben nämlich gesehen, wie die Rapper vor ihnen alle auf gewisse Art und Weise verkleidet waren. Also die waren sehr extrovertiert und extrem gekleidet. Und die Jungs haben gesagt, nee, wir sehen einfach so aus, wie die Jungs auf der Straße aussehen. Und sind deshalb mit Shell-Toe Adidas rumgerannt. Und dann gibt es diese berühmte Geschichte, dass sie irgendwann aufgetreten sind im Madison Square Garden. Und da sind so Zehntausende halt gewesen. Und dann haben sie so, hat der eine seinen Schuh ausgezogen, so hochgehalten und dann hat das ganze Publikum das nachgemacht. Und das hat wiederum die Firma Adidas so beeindruckt, dass sie den allerersten Deal, der jemals zwischen einer großen Firma und einem Hip-Hop-Act geschlossen wurde, abgeschlossen. Das war der allererste, den es gab. Und das Besondere bei denen war, dass sie keine Schnürsenkel in ihren Shell-Toe Adidas getragen haben. Also das heißt, sie müssen die wirklich sehr eng gehabt haben. Ich möchte gar nicht die Füße von diesen Leuten sehen. Und sie haben auch einen Track gemacht, der heißt auch My Adidas. Kennt vielleicht der ein oder andere von DCV DNS, weil er hat daraus die deutsche
Mercedes.
Genau, diese Version gemacht. Und die Umsätze sind nach diesem Deal da sehr hoch gegangen in den USA. Und da hat man das erste Mal gesehen, okay, mit Musik und Sportkleidung kann man Sachen kombinieren. Und im Grunde ist damit so diese ganze Sneaker-Kultur, die wir heute leben, das ist einer der wichtigsten Ausgangspunkte gewesen. Und deswegen finde ich das eigentlich, also den Schuh finde ich auf jeden Fall nice.
Ja, nice.
Freut mich, dass du den auch hattest. Und jetzt kommt was uns nicht freut.
Nee, und es schließt eigentlich relativ an meine Adidas und diese Zeit an, weil ich einfach in dieser Zeit auch auf ein Poster aus der Basket von Kobe Bryant gesehen habe. Und der ist ja vor 2 Tagen gestorben und bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen, zusammen mit seiner Tochter. Insgesamt sind 9 Menschen dabei gestorben. Erstmal rest in peace, Kobe Bryant. Ja, Deutschrap hat darauf reagiert. Es haben sich viele Rapper gemeldet, unter anderem Flair, Genetik, A zum J. Auch Savage hat geschrieben und meinte, dass er selbst jetzt kein großer Basketballfan ist, aber dass ihn das ganz besonders irgendwie trifft. Er schreibt in einem Tweet: Kind träumt schlecht, ich wach auf und kann nicht mehr schlafen, weil ich an das Kobe-Unglück denken muss. Bei einigen Rappern, die in letzter Zeit gestorben sind, habe ich nichts empfunden. Aber diese Situation nimmt mich mit und ich bin kein Basketball-Fan. Ich kann Savage so gut nachvollziehen und ich glaube, da schließt sich jetzt auch wieder der Kreis von, ich weiß nicht mal wer, ich muss mich erstmal selbst kennenlernen, weil Leute, die den Podcast jetzt schon lange hören, wissen, dass ich auf jeden Fall immer auf der Seite von Memes war, wenn Leute gestorben sind und immer so dachte, komm, man muss irgendwie bei den Lebenden bleiben und man muss es verkraften können, dass auch mal ein paar Jokes gemacht werden und habe irgendwie oft so, keine Ahnung, wenn Prince gestorben ist, einfach irgendein anderes Bild von irgendeinem random Musiker genommen, habe RIP Prince geschrieben und die Leute haben sich so echauffiert und ich dachte mir immer so, was ist mit euch los, Alter, das ist halt Prince, so, pff, ja und?
Who cares?
Oh, und jetzt...
Und jetzt carest du jetzt vor deinem eigenen Haus.
Vor meinem eigenen Haus und ich, das ist mir echt wichtig, das jetzt einfach mal zuzugeben, dass wenn, ich hatte das noch nie, ist es bei mir noch, ich habe das nie nachvollziehen können, wenn jemand Prominentes gestorben ist, weil es bei mir wirklich ähnlich wie in diesem Savage-Tweet.
Sind noch nicht die richtigen gestorben für
Genau, es sind noch nicht die Leute gestorben, zu denen ich eine persönliche, ich will es nicht sagen, das ist auch, ich finde es komisch, wenn Promis sterben und man tut dann so, als hätte man eine persönliche Beziehung zu denen gehabt, im Sinne von, ich kannte die persönlich, aber bei Kobe Bryant ist es schon so, dass ich halt, dass es ein Teil meiner Geschichte ist und ich kann jetzt so gut nachvollziehen, wie das vielleicht für andere bei Prince oder bei Michael Jackson oder so war, dass wenn du halt irgendwie mit dem Menschen aufgewachsen bist in Form von, dass es ein Idol war oder dass du irgendwie halt viel Lebenszeit mit seiner Kunst oder seinem Werk verbracht hast und dann merkst du plötzlich, die Person ist weg und da wird jetzt nichts mehr Neues kommen und das ist bei Kobe natürlich noch viel krasser, weil der halt immer noch überall war, der war jetzt kein alter Mensch, der sich zurückgezogen hat und gesagt hat, okay, ich höre jetzt auf, sondern der war halt da und der war überall und es ist ganz krass. Ich glaube, bei Savage ist es auch nochmal, da kickt nochmal mehr dieses Unglück einfach, dass seine Tochter auch mitgestorben ist. Und ich glaube, dass es noch viel, viel krasser ist für einen Vater, so diesen Gedanken zu haben, dass ein Kind mit in den Tod geht. Das ist natürlich, glaube ich, so das Schlimmste für Eltern einfach. Aber ey, mir ging es auch so, dass deswegen jetzt hier offizielle Entschuldigung für meine ganzen Jokes, was diese Thematik angeht. Da bin ich jetzt auch ein bisschen gealtert auf jeden Fall mit diesem traurigen Ereignis.
Naja, es führt dir halt deine eigene Sterblichkeit auch vor Augen, ne? Wenn es Teil deiner Geschichte ist und das ist, du siehst plötzlich, dass das enden kann. Und ich meine, das ist ja jetzt auch nichts, was man voraussehen konnte. Der war jetzt nicht ein halbes Jahr lang krank oder so, sondern es kommt plötzlich, ich weiß gar nicht, es war ja irgendwie abends und oder irgendwie da war es abends und hier war es morgens, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall habe ich diese Breaking News gesehen, als es irgendwie 1-2 Minuten alt war und habe auch nur so gedacht, wow, okay, krass. Und es ist einfach so von einem auf den anderen Moment und das ist halt natürlich ein bisschen verrückt, weil dir halt eben klar wird, okay, was mache ich hier eigentlich? Also das kann man nur hoffen, dass das einem klar wird. Ich glaube nicht, dass es jedem klar wird, aber was mache ich hier eigentlich? Und es kann halt, Ich trödle und daddle hier rum, ich mach Scheiße und so und was ja auch seinen Sinn hat, ich will das gar nicht schlecht machen, aber der Moment, dass man halt denkt, ey, ich muss im Hier und Jetzt was machen und leben und voranbringen, weil Es kann ja sein, dass ich morgen weg bin.
Und schon auch so dieses, und das ist tatsächlich was, was ich vorher immer so ein bisschen verarscht habe oder lächerlich fand, wenn Leute so auf Instagram oder so, so Leidensgenossen dann einer Gruppe Trauernden wurden. Aber ich war auch noch einfach Bad Timing gestern Abend. Das war schon super lang geplant beim Basketballspiel, weil meine Pupsi-Heimatstadt gegen Alba Berlin gespielt hat. Und ich war
haben die das Spiel unterbrochen?
Die haben, und richtig krass einfach, oh Gott, richtig Gänsehaut. Die haben am Anfang erstmal eine Schweigeminute eingelegt.
Ja.
Und dann haben die beide Mannschaften 24 Sekunden ablaufen lassen, obwohl das Spiel schon begonnen hat. Halt den Ball ins Auslaufen lassen, wegen der 24, eben seiner 24. Ja. Und das ist irgendwie krass, wenn du dann so in die Gesichter siehst und du. Also es fühlt sich so ein bisschen so an, das kannte ich vorher jetzt nur so vom Tod von Familienmitgliedern, dass du so Leidensgenossen in der Trauer bist, weil alle irgendwie eine Story dazu haben. Und wenn das aber in der Halle, also gestern war es halt dann im Basketball so, wenn es dann in der Halle mit, keine Ahnung, 3000 Menschen ist, dann ist es natürlich nochmal viel krasser, weil du halt siehst, dass alle einfach richtig betroffen sind. Oder ja, es war ja auch noch, was war es, Grammys oder welche Musikverleihung war? Grammys ja, oder
auch genau. Grammys.
Genau, und die das ja auch dann, diese ganze Veranstaltung da irgendwie abziehen mussten, man muss wirklich abziehen sagen, weil das schwebte natürlich wie so ein schwarzer Schleier über allen. Das zu sehen ist jetzt auf jeden Fall so, dass ich es mehr nachvollziehen kann, wenn Leute vorher so in einer WG-Party so, ja, du, was hast du gemacht, als du gehört hast, dass Michael Jackson gestorben ist? Und ich war immer so,
du hast Roberto Blanco gepostet.
Ich war so, ja, alles klar, was haben wir da wohl gemacht und so alles. Und fand es halt voll lustig. Und jetzt denke ich mir so, okay, wow, krass, ich kann es jetzt nachvollziehen. Deswegen erstmal, falls sich jemand offended gefühlt hat von meinen Jokes, ich war einfach jung und dumm und hab's nicht gecheckt.
Ja, wobei gleichzeitig, ey, wenn das dein Humor ist, ja, dann ist der das.
Ey, ich will jetzt auch ganz ehrlich, also wenn es jetzt, ich meine, das ist ja jetzt keine Lust, also ich weiß, ich habe jetzt bis jetzt noch keinen guten Joke darüber gehört. Wenn's,
ich auch nicht, ja, aber.
Also, aber es gibt ja manchmal so, das hatten wir hier auch schon, dieses, wenn jemand jetzt, ich habe ja auch zu dir gesagt, wenn ich jetzt richtig senseless sterben würde, so, ich ziehe einfach einmal im Jahr um, einmal im Jahr hole ich mir immer einen Stromschlag, weil ich zu faul bin, den Strom abzustellen, wenn ich die Lampen abmache und anschließe.
Boah.
Und es passiert halt einmal im Jahr, es würde niemanden überraschen, wenn ich dabei mal sterben würde, please, dann mach Jokes darüber, das ist schon lustig, aber halt mit seiner kleinen 16-jährigen Tochter irgendwie da in den Tod zu fliegen, ist halt einfach, da ist einfach kein Joke für mich. Aber
unnötig, ja.
Nun gut, lass uns mal noch zum Track der Woche kommen. Hast du einen, Falk?
Ich habe heute übertrieben viel. Du kannst ja aussuchen, ob ich anfangen soll oder du.
Ja, fang an. Fang gerne an.
Okay, pass auf. Ich habe heute 4 Tracks. Ich mach's kurz.
Boah.
Die aktuelle Single von Said, One Take heißt die.
Mhm.
Richtiges Brett. Es ist ein Trap-Song, aber er rappt ganz anders darauf. Es ist so eine komische Mischung aus. Es ist auch kein Singen, es ist mehr so ein Versuch zu singen oder so. Auf jeden Fall ist es einfach nur, ich finde es richtig Hammer. Ich feiere das richtig hart, das Stück. Ihr testet es selber aus, ob ihr damit was anfangen könnt. Dann Finn Kliemann. Der hat mir ja mal vor 2 Jahren oder so, hat er mir sein damaliges Album geschickt und ich habe ihm dann so gesagt, Digga, ich schwindel niemanden an, ich sag dir einfach, wie es ist. Das ist scheiße. Naja, es ist gut produziert so, weil das ist halt die eine Seite, es ist professionell gemacht und alles, aber ich kann mit diesem Deutsch-Pop-Pathos nicht so viel anfangen, da komme ich nicht mit. Und jetzt hat er ja eine neue Single veröffentlicht mit, ich glaube, dem krassesten Video jetzt schon des Jahres. Ich weiß nicht, wer das einholen will. Ich warte auch darauf, dass irgendwelche Leute aus Amerika das dann nachmachen oder so, weil das ist einfach ein unfassbar gutes Video. Und der Song ist aber auch noch Knaller und er rappt, deswegen passt es auch hier rein, er rappt auf eine gewisse Art und Weise da drauf, aber cool. Und der Refrain ist so ein bisschen Pop-Pathos, aber genau so dosiert, dass ich damit gut klarkomme. Und dementsprechend ist es ein richtig geiler, moderner Rap-Song. Ich glaube, das fasst es gut zusammen. Dann Bad Moms J.
Ah!
Wolltest du das auch, oder was?
Ja!
Okay, dann lasse ich das raus, ich überlasse das dir.
Nein, das lassen wir drin. Das ist schön, das ist mal richtig schön, Falk Schacht, dass wir mal wieder einen gleichzeitigen Song der Woche haben. Sag doch mal, was dein Song der Woche ist, von Bad Moms J etwa.
Zirkus heißt der. Wirklich geiler Song, geil gerappt. Und auch, wie findest du das Video?
Ah, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ist sehenswert.
Okay, check auf jeden Fall das Video aus. Ja, weil es halt auch straight in dieser, ich habe letzte Woche von einer Hype-Williams-Ästhetik gesprochen, also so seine Nullerjahre-Ästhetik, und die sehe ich da in dem Video auch schon wieder, und sie wird nicht gebrochen. Okay. Das heißt, es wird wirklich auf Style, auf geil und shiny durchgezogen. Es hat auch so ein bisschen seine Missy Elliott-Momente. Mhm. Und lustigerweise, für die, die es interessiert, Hype Williams dreht im Augenblick Videos für Griselda Records von Westside Gunn, Benny the Butcher und Hus Kingpin. Habe ich das jetzt richtig zusammengekriegt? Habe gerade Gehirnschranke. Auf jeden Fall, der ist gerade da richtig im Underground am Starten. Für diejenigen, die jetzt überhaupt nicht wissen, wovon ich quatsche, googelt mal Griselda Records, wenn ihr alte, hängengebliebene Säcke seid, die wissen wollen, was gerade top aktuell der heiße Scheiß im Boom-Bap-Sektor in Amerika ist. Und ganz final aus Hamburg, Jace. Der Song heißt Leb, Sterb. Und ich bin schon von Anfang an Fan von Jace. Und der kommt jetzt mit einer EP, die großartig ist. Das ist Trap, aber mehr so rotzig und underground auf die Schnauze.
Okay. Mhm. Dadurch, dass du jetzt eh schon Bad Moms Jay, ich freue mich total.
Können wir die jetzt zweimal in die Liste packen?
Oh Gott. Ich weiß nicht, ob man das kann bei Spotify oder ob
die
dann
sagen.
Nee,
kann man nicht, aber wäre lustig.
Ja, es wäre lustig. Ich habe da noch einen zweiten Track, und zwar von Sugar MFK. MMFK. Wie sagt man es? Ich sage immer MMFK.
Ich auch.
Betonkolonie. Der kam am 23., also auch schon gut eine Woche her raus, aber ist ein nices Teil. Vor allem habe ich das die ganze Zeit während dem Umzug gehört und kann ich einfach nur sehr empfehlen. Ich freue mich total, was da noch kommt. Ich finde eh, dass der, ich glaube, das 2020 wird sein Jahr oder sein weiterer Durchbruch. Ich finde den total auf die Fresse, auf den Punkt, krass und divers und einfach thementechnisch bringt er auch so viel rein, wo ich mir denke, dass dafür ist noch so viel Platz bei uns einfach. Deswegen, please, mehr davon.
Dann würde ich mal sagen, Jule, wir hören uns nächste Woche wieder.
Yes, ja. Mach's gut, Falk.
Und mach's gut. Ciao.